Die Frage, die ich heute Vormittag stellen wollte, ist, werden Christen heute nicht mehr verfolgt? Werden Christen heute in unserer westlichen Welt nicht mehr verfolgt? Oder ist man Christen gegenüber in unseren Breiten heutzutage toleranter? Oder hat die Verfolgung bzw. die Bedrängnisse, denen Christen ausgesetzt sind, einfach nur andere Gesichter? Im Matthäusevangelium, im 7. Kapitel, lesen wir, dass Jesus lehrt, dass seine Jünger sich auf einem schmalen Weg befinden. Da heißt es im 7. Kapitel, Vers 13: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Hier beschreibt Jesus, dass der Weg sehr eng ist und dass diejenigen, die ihm nachfolgen, die Zahl derer gering ist, wenige sind's. Es sind viele, die auf dem breiten Weg sind, es sind viele, die in die Verdammnis gehen, und es sind nur wenige, die den Weg zum Heil finden. Ich wollte, dass heute die Verfolgung bzw. die Bedrängnisse, denen Christen ausgesetzt sind, auf diesem Weg in zwei Teile einteilen, und zwar eine Verfolgung von rechts und eine von links. Und zuerst mal von rechts. Charakteristisch für diese Menschen ist, dass sie zumindest nach außen hin ein sehr hohen Maß, ein sehr hohes Maß an Gottesfurcht vermuten lässt. Ein radikaler Lebensstil wird gelebt und gepredigt. Aber bei genauerem Hinsehen merkt man dann, dass doch da und dort etwas nicht stimmt. Einige Beispiele solcher Gruppen kann man ja nennen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder Mormonen, Adventisten oder die Kirchengemeinde Gottes und so weiter und so fort. Und ein markantes Beispiel, das uns im Neuen Testament immer wieder begegnet und das Jesus ja aufs Schärfste kritisiert, ist das Pharisäertum der Juden. Bezeichnenderweise macht Jesus in dem Beispiel vom barmherzigen Samariter, indem er diesen Missstand skizziert und die Art und Weise der Kritik auf den Punkt bringt. Und zwar ist eben das Problem, dass dass es im Prinzip nur um eine äußerliche Gesetzeserfüllung geht und gleichzeitig der wahre Gottesdienst, der wahre Wille Gottes einfach nicht erreicht wird, beziehungsweise man sich immer weiter davon entfernt. Ein Beispiel vom barmherzigen Samariter: geht ja ein Levit und ein Priester an dem Menschen vorüber, der von Räubern überfallen wird und ausgeraubt wird und halbtot liegen gelassen wird, und sie gehen an ihm vorüber, weil sie keine Zeit haben, sich um ihn zu kümmern, um ihren Gottesdienst sozusagen auszurichten. Der barmherzige Samariter dagegen bleibt stehen, kümmert sich um denjenigen Menschen und erfüllt dadurch das Gesetz Gottes. Er erfüllt den wahren Gottesdienst, weil er die Barmherzigkeit Gottes zeigt. Ein wesentliches Merkmal dieser Gruppen ist, dass sie versuchen, aus eigener Kraft die Gerechtigkeit zu erfüllen. Im Römerbrief im 10. Kapitel ist in einer Stelle beschrieben von Paulus, wo er diesen Missstand auf zwei Verse eigentlich zusammenbringt. Und zwar heißt es hier: Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Wenn wir jetzt diese Gruppen hernehmen, eben zum Beispiel die Pharisäer, aber auch andere Gruppen, kann man ganz klar erkennen, sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Sie legen den Maßstab an, was denn richtig ist. Es wird nicht in die Bibel geguckt, es wird nicht gesucht nach Gottes Willen, sondern es wird ein eigener Maßstab angelegt, und der wird dann aber auch konsequent verfolgt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man dann dem Willen Gottes untertan ist. Und sie bedrängen dadurch die Jünger Jesu, die Nachfolger Christi, doch es so zu machen wie sie. Das heißt aber nicht, dass sie Gottes Willen gehorsam sind. Im Gegensatz, es ist ein geheuchelter Glaube. Kolosserbrief macht Paulus auch nochmal aufmerksam darauf, indem er schreibt, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise oder Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und durch Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Markantes Zeichen ist zum Beispiel, kann ich jetzt ruhig sagen, die Adventisten, die den Sabbat halten. Ja, sie haben unbedingt diese Sache umsetzen. Oder aber andere Gruppen, auch die Adventisten, die bestimmte Speisegebote halten, wo Jesus doch hergegangen ist und Markus 7,19, die bekannte Stelle, alles, was der Mensch isst, geht in den Bauch, danach in die Grube. Das heißt, es gibt keine Speise, die den Menschen unrein macht. Unrein machen Menschen eben böse Gedanken, die vom Herzen herkommen. Und so versuchen Menschen immer wieder, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, was Gott eben nicht so wichtig ist. Gott ist es wichtig, ihn an erste Stelle zu stellen, ihn anzubeten und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Damit hat man das ganze Gesetz, die Propheten erfüllt, wie Jesus das sagt. Man kann es auch als eine Wurzelsünde bezeichnen, oder eigentlich die Wurzelsünde, unabhängig von Gott zu sein, eine eigene Gerechtigkeit zu verfolgen. Eine derartige Verfolgung von rechts, wie ich sie jetzt beschrieben habe, birgt immer die Versuchung in sich, in die Gesetzlichkeit auszuweichen und in einer selbstgemachten Frömmigkeit zu leben, in der man nicht mehr für die lebendige Nachfolge Christi verfolgt wird. Wenn es jetzt eine Verfolgung von rechts gibt und die von gesetzlichen Menschen kommt, die versuchen irgendwie das Gesetz aufzurichten, gibt es natürlich auch eine Verfolgung von links jetzt oder Bedrängnisse von links. Deren Hauptmerkmal ist eigentlich Gegenteil von Gesetzlichkeit, der Einfluss des liberalen Christentums. Es wird eben gelehrt, der Glaube an Jesus genügt und der Rest ist an und für sich nur noch eine Rolltreppe, die denn in den Himmel führt. Charakteristisch hierbei ist meistens das Ablehnen jeglicher Radikalität, obwohl die Lehre Jesu in einigen Punkten doch sehr radikal ist. Diese Radikalität wird bestenfalls nicht gelehrt, schlimmstenfalls aber stark abgelehnt. Ich kann ja zeigen, wie radikal Jesu Lehre ist. Wird natürlich gerade in der Bergpredigt wieder erkennbar, wo er sagt im 7. Kapitel, es werden nicht alle, die zu mir kommen, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also nur diejenigen Menschen werden zu ihm kommen, die auch seinen Willen tun. Vom Vergelten zum Beispiel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt im Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, ihm biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Radikale Einstellung von Jesus, die er hier vermittelt. Römer 12, 21 beschreibt, wir sollen das Böse durch das Gute überwinden. 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 19 und 20, zeigt uns der Apostel, wie wichtig das Wort Gottes ist. Nicht nur es zu akzeptieren, sondern auch zu lesen und zu lehren. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist Gottes haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also alles in der Schrift, alles in der Heiligen Schrift ist von Gott inspiriert und das glauben wir. Und diese Schrift ist eben dazu notwendig, wie es im 2. Timotheus beschrieben ist, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Weiter heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Also zu glauben an Jesus allein genügt nicht, sondern es heißt auch das Wort zu lehren. Es heißt auch anhand der Schrift den Bruder, die Schwester zu ermahnen, uns gegenseitig aufzufordern, umzukehren, Gott, uns auf Gott auszurichten, anhand der Heiligen Schrift. Das heißt, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinem Wort gehorsam zu sein. Der Glaube an Jesus soll auch das Verhalten von Menschen verändern. Ein anderer Punkt, der vielleicht stark abgelehnt wird von liberalen Christen, ist der Begriff der Heiligung. Heiligen bedeutet, sich abzusondern von der Welt. Nicht abzusondern in dem Sinne, dass man mit niemandem mehr Kontakt haben kann, aber es heißt, sich abzusondern von weltlichen Dingen. Nicht mehr mit der Finsternis Gemeinschaft zu haben. Dinge, die man früher getan hat, bevor man bekehrt wurde, von denen soll man Abstand nehmen. Wir sind sozusagen der Tempel des Heiligen Geistes Gottes und er will in uns wohnen. Er kann jedoch nicht in einem schmutzigen Haus, das heißt in einem Haus voller Sünde wohnen. Wir müssen unser Haus reinigen. Wir müssen unser Haus reinhalten. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Jakobus schreibt, geht sogar noch weiter, er sagt, ihr Abtrünnigen wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Es ist gar nicht möglich für einen Christen gleichzeitig zu sagen, ich bin Gottes Freund und sich dann aber auch als Freund dieser Welt bezeichnet. Der Apostel Petrus ruft uns in seinem Brief auf, uns zu heiligen für Gott, indem er schreibt, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und weiter heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind von Gott berufen worden, aus dieser Welt heraus ihm zu dienen. Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören Gott. Du mit deinem Leben gehörst nicht mehr dir, sondern du gehörst Gott. Gott hat bezahlt für dich am Kreuz. Er hat dich rausgekauft und die Bedingung ist, jetzt Jesus zu dienen. Und das ist natürlich für jemanden, der liberale Einstellung hat, der denkt, Jesus zu glauben, an Jesus zu glauben, ja, und doch nicht möchte, dass sein eigenes Leben hingegeben wird, dass er sozusagen nicht mehr der Besitzer seines Lebens ist, sondern dass Gott der Besitzer ist und dass Gemeinschaft notwendig ist, schwierig zu verstehen für diejenigen. Und es kann durchaus das passieren, dass Jünger Verfolgung bekommen deswegen, dass man zu radikal lebt, dass man die Sachen zu engstirnig sieht. Ja, man kann das so und so doch nicht sehen, wird dann oft gesagt. Ich hoffe, dass ich euch heute mit diesem Beispiel, wie man vom Weg abkommen oder abgebracht werden kann, ein Stück weit geholfen habe, zu wissen, dass man sich auf einem schmalen Weg befindet und Angriffe sowohl von links als auch von rechts immer wieder kommen können und kommen werden, und man auf der Hut sein muss, wissen muss, wenn man Gott gehört, dann hört man auf Gott und lässt sich von seinem Geist führen, muss natürlich immer wieder die Augen aufmachen und die Schrift suchen, um seinen Willen zu erkennen. Amen.